Wirf es rüber. Ich ziehe das Poloshirt über den Kopf, knülle es zu einem Ball zusammen und werfe es hinüber zu ihr. Der graue Morgen ist nicht mehr grau und das Purpur verwandelt sich langsam in Blau. Sie sieht die Kleider nicht an. Woher hast du diese Narben? Ich werfe einen Blick auf meinen Oberkörper und meine Arme. Narben von Frauen, die mit ihrem Tod nicht so ganz einverstanden waren. Ich kann mich nicht erinnern. Du hast sie bei der Verbrecherjagd abbekommen, oder? So ungefähr. Socken. Ich ziehe sie aus, wickle sie zu einem Knäuel zusammen und werfe sie ihr hin. Sie landen auf meinem Hemd. Das Gras ist kalt und ich zittere wie verrückt. Shorts. Ich zögere nicht einmal. Sie schaut auf meine Erektion. Die wippt ein wenig auf und ab. Sie löst den Blick nicht davon und streckt sich langsam. Noch immer hält sie die Waffe sicher in einer Hand, doch mit der anderen streicht sie sich das Haar über die Schulter zurück. Dann legt sie einen Finger auf ihre Lippen. Sie schiebt ihn langsam hin und her, als denke sie gründlich über etwas nach. »Mehr hast du nicht zu bieten?« fragt sie schließlich. »Bisher habe ich noch keine Beschwerden gehört.« »Hier auch. Wahrscheinlich knebelst du sie zuerst.« »Was willst du?« »Siehst du den Baum dort, links?« »Der Baum ist ziemlich dünn, aber er ist der einzige dort drüben.« »Was willst du mit dem Baum?« »Geh rüber.« Ich gehe hin und lehne mich dagegen. Sie greift in ihre Handtasche und zieht etwas heraus, das sie mir zuwirft. Ich versuche nicht, es zu fangen. »Heb sie auf.« »Handschuhe. Großartig. Warum?« Sie deutet mit der Waffe auf meinen Schwanz. Ich hebe die Handschellen auf. Mach eine Seite an deiner linken Hand fest. Was hast du vor? Was ich vorhabe? Wiederholt sie. Nur für den Fall, dass ich meine eigene Frage nicht gehört habe. Ich werde dir die Eier abschießen, wenn du nicht tust, was ich sage. Schnell umschließe ich mit dem kalten Metall mein Handgelenk. Der Mechanismus rastet knackend ein. Leg dich auf den Rücken. Streck die Arme um den Baum und befestige die Handschelle am anderen Handgelenk. Bist du sicher? Absolut. Du kannst deine Meinung immer noch ändern. Mach's, bevor mir dein Charme auf die Nerven geht. Ich tue, was sie verlangt. Das Gras juckt an meinem Rücken, als ich mich hinlege. Ich finde keine bequeme Stellung, aber ich bezweifle, ob sie das kümmert. Die Aussicht von hier unten ist allerdings ganz nett. Noch immer kann man die Sterne sehen, auch wenn sie langsam verblassen. Als würden sie dieses Universum verlassen und im violetten Licht sterben. Ich greife um den Baum herum und schließe die Handschelle um das andere Handgelenk. Noch immer die Waffe auf mich gerichtet, umrundet sie den Baum und sieht nach. Sie beugt sich runter und verschließt die Handschellen fester, als ich es konnte. Sie drücken an meinen Handgelenken gegen den Knochen, doch ich stöhne nicht. Ich zeige keinerlei Anzeichen von Schmerz. Jep, ich bin ein echter Mann. Ein echter Mann ohne die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht. Sie kommt nach vorn, so dass ich sie wieder sehen kann und zückt ein weiteres Paar Handschellen. Sieht so aus, als hätte sie sich gut vorbereitet. Ich überlege kurz, ob ich nach ihr treten soll, während sie meine Fußgelenke fesselt. Doch das wäre wohl keine gute Idee. Sie hat die Waffe. Sie hat die Schlüssel. Ich habe nichts als eine Erektion, die in meiner augenblicklichen Position nicht bis zu ihr reicht. Ich ziehe an den Handschellen und dann zerre ich am Baum, aber es ist sinnlos. Hast du's bequem, Joe? Eigentlich nicht. Sie greift in die Seitentasche meiner Jacke und stülpt sie nach außen. Was hast du denn noch so dabei? Ich antworte nicht. Egal, ob ich lüge oder nicht, sie wird ja doch nachsehen. Sie durchsucht die Innentasche und findet das Messer. Du trägst ein paar interessante Dinge mit dir rum, Joe. Ich zucke mit den Schultern, obwohl sie es nicht sehen kann. Die Bewegung fällt recht bescheiden aus, wenn man mit über dem Kopf ausgestreckten Armen daliegt. Sie wirft das Messer in die Luft, Klinge über Griff, Griff über Klinge, fängt es am richtigen Ende auf. Die Klinge deutet nach vorn. Sie kann das besser als ich. Vielleicht ist sie ja irgendwo Küchenchefin. Sie durchsucht meine Jeans und findet meine Brieftasche. Keine Papiere, was? Ich bin alt genug, um was zu trinken, wenn es dir darum geht. Wie lange bist du schon bei der Polizei, Joe? Sie weiß, dass ich kein Cop bin. Vielleicht wusste sie es schon vom ersten Augenblick an. Etwa so lange, wie du Architektin bist. Sie lacht. Ich wette, die Polizei würde liebend gern einen Blick auf dieses Messer werfen. Sie könnten das wahrscheinlich mit ein paar üblen Dingen in Verbindung bringen, die in letzter Zeit so passiert sind. Sprichst du über meine Salate? Sie ignoriert meinen witzigen Einwurf und spricht einfach weiter. Ich wette, auch die Glock hat eine interessante Geschichte. Alles hat eine Geschichte, sage ich. Wie lautet deine? Sie tritt an mich heran und lässt die geleerte Brieftasche auf den Boden fallen. Sie steckt mein Geld in meiner Jacke, wodurch klar wird, dass ich mich auch von meiner Jacke verabschieden kann. Melissa, falls das ihr Name ist, geht neben mir in die Hocke. Die Pistole in der linken, das Messer in der rechten. Ich erinnere mich, dass ich diese beiden Waffen für nützlich hielt, als ich meine Wohnung verließ. Aber die letzten 10 Minuten, die mich in diese Lage gebracht haben, lassen mich ein wenig daran zweifeln. Seit ich mir selbst die Handschellen angelegt habe, sehe ich nur geringe Chancen, irgendwas von dem zu verhindern, was kommen wird. Vielleicht musste das einfach mal passieren. In dieser verrückten, chaotischen Welt. Ich sinne noch einen Augenblick darüber nach, warum Handschellen eigentlich nicht Handgelenkschellen heißen, bevor ich die mir verbleibenden Optionen durchgehe. Wieder mal unternimmt Gott nicht das Geringste, um mir zu helfen, so dass es völlig sinnlos ist, auch nur ein Gebet an diesen Burschen zu richten. Ich überlasse diesen Toga-tragenden Hippie sich selbst und behalte alle Gebete für mich. Willst du wirklich meine Geschichte hören? Das Messer schwebt über mir. Doch nicht in diesem »Jetzt opfern wir die Jungfrau mit dem Dolch«-Stil, sondern eher so, als wolle sie bei einem Brathähnchen die oberste Schicht Fleisch heruntersäbeln. Sie hält die Klinge gegen meinen Bauch. Sie ist noch kälter als der Rest meines zitternden Körpers. Meine Erektion liegt gleich daneben. Die Spitze des Messers ist nur wenige Zentimeter entfernt. Jetzt fange ich an, zu Gott zu beten. Zu demselben Gott, zu dem auch Sally betet, und den ich mit ihr zusammen am Sonntagmorgen besuchen soll. Nein, antworte ich mit zitternder Stimme. Nein, ich will ihre Geschichte nicht wissen. Sie würde mir nur eine Scheißangst einjagen. Ich will nicht wissen, wie sie die Männer in ihrer Vergangenheit behandelt hat. Schließlich erweise ich den Frauen, mit denen ich mich einlasse, denselben Respekt. Das liegt an meinem guten Charakter, an meiner Menschlichkeit. Sie kippt das Messer, bis die Spitze der Klinge meinen Bauch unmittelbar über dem Nabel berührt. Dann drückt sie nach unten. Mein Bauch bietet denselben Widerstand wie die Haut einer unreifen Tomate und gibt dann nach. Die Klinge dringt in die Haut ein, aber nur so tief, dass etwas Blut fließt. Es ist eher ein warmes Jucken, kein richtiger Schmerz. Ich sehe zu, strecke den Kopf so weit vor, wie ich nur kann, und sie beginnt mit dem Messer meinen Körper hinaufzufahren. Man hat mich schon früher geschnitten. Ich weiß, was ich zu erwarten habe. Im Augenblick sehe ich, was 1000 Obdachlose überall im Land sehen. Einen wolkenlosen Himmel, an dem die Sterne nur noch schwach funkeln wie Löcher in einer riesigen Gardine, die alle höheren Regionen verdeckt. Falls Gott irgendwo da oben ist und mit seinen großen, wissenden Augen durch eines dieser Löcher schaut, dann frage ich mich, was er wohl denkt. Kann er mich sehen? Und falls er das kann, nimmt er daran Anteil? Hast du Angst, Joe? Fragt Melissa, während sie das Messer spielerisch über meinen Körper gleiten lässt. Willst du, dass ich Angst habe? Das liegt ganz bei dir. Sollte ich denn Angst haben? Frage ich und versuche, meine Stimme unter Kontrolle zu halten. Als das Messer meine Brust erreicht, hat es von der Mitte meines Körpers aus eine einigermaßen gerade Linie zurückgelegt, die nur dort Unterbrechungen aufweist, wo die Haut nicht gerissen ist. Die Linie ist rot. Ich weiß jedenfalls, dass ich keine habe, sagt sie. Nein? Was hast du dann? Ich habe das Messer und die Pistole. Sollen wir tauschen? Nein, danke. Ich überlasse dir das Messer, wenn wir fertig sind. Als Erinnerungsstück. Du bist zu großzügig, Joe. Aber ich habe das Messer schon. Und die Pistole. Was könnte ich mehr wollen? Sie fährt mit dem Finger den Schnitt entlang, der sich über meinen Körper zieht. Das tut sie genauso langsam, wie sie sich zuvor über die Lippen gestrichen hat. Es kitzelt und fühlt sich irgendwie nett an, doch ich bekomme auch eine Gänsehaut. Das Blut beschmiert ihre ganze Fingerspitze. Wie fühlt sich das an, Joe? Das ist ja wohl offensichtlich. Sie erreicht das Ende der Linie, führt den Finger zum Mund und saugt daran. Sie schließt die Augen und fängt an zu stöhnen. Dann zieht sie den Finger heraus, öffnet die Augen und lächelt. Ihre blauen Augen sehen direkt in meine, und ich frage mich, was sie in ihnen erblickt. Mit einer einzigen, raschen Bewegung beugt sie sich vor, so dass ihr Gesicht über meiner Brust schwebt. Langsam schiebt sie die Zunge in Richtung des Schnittes. Und dann fährt sie damit genauso langsam die blutige Linie entlang, als lecke sie über den Klebstreifen eines Briefumschlags. Ihr Gesicht bewegt sich auf meinen Unterleib zu, hält jedoch genau an der Stelle inne, an der sie eigentlich weitermachen sollte. Sie sieht hoch zu mir und schaudert. Schmeckt gut. Ich versuche, mich gut zu ernähren. Ich bin wieder erregt. Der Beweis dafür liegt offen zutage. Ich weiß, wer du bist, Joe. Ach, die Pistole, das Messer, die Narben. Ich wäre ja völlig blöd, wenn ich es nicht wüsste. Du bist es. Wer? Der Schlechter von Christchurch. Ja, das bin ich.